Liebe Geschwister, wir hatten gerade die Sammlung. Wie viel habt ihr gegeben? Das, was bei mir hinten ankam, war nicht viel. Ja, ist lustig, oder was? Der Text, den wir heute lesen, sagt das sehr deutlich. Darf ein Mensch Gott berauben? Dürfen wir eben den Zehnten vorenthalten, so wie wir es tun hier? Wir sind unter dem Fluch, weil wir Gott berauben. Unser Leben, unsere Gesundheit, unser Beruf, alles geht im Bach runter, weil wir Gott den Zehnten nicht geben. Kehrt um, prüft das. Gebt Gott den Zehnten und seht, wie er euch segnet, wie er alles verändert. Würde ich jetzt sagen, wenn ich nicht in der Gemeinde wäre. So oder so ähnlich wird der Text, den wir uns heute anschauen, oft gepredigt. Besonders gerne dann, wenn eine Gemeindehausrenovierung ansteht oder bei uns vielleicht jetzt nicht, aber so eine Nebelmaschine für den Worship irgendwo her muss. Oder, und das ist leider kein Witz, der Pastor einen zweiten Privatchat braucht. Der Text, den wir uns heute anschauen, der zielt aber auf was ganz anderes eigentlich ab. Und so soll die Predigt heute nicht heißen, Gott will dein Geld, sondern Gott will dein Leben. Das Thema Geld geben, den Zehnten geben, spielt nichtsdestotrotz in dem Text eine große Rolle. Und wir wollen auch uns so ein bisschen ein paar Gedanken dazu machen, was denn der Zehnte ist und ob er uns heute noch so aufgetragen ist, ob wir heute noch so den Zehnten geben sollen. Zum einen, weil ich vorher mit ein paar Leuten gesprochen habe und gefragt habe, was sie denn zu dem Text interessieren könnte. Zum anderen aber auch, weil es uns eine gute Grundlage für das gibt, was wir in dem Text dann lesen wollen. Für alle diejenigen, die heute hier vielleicht zum ersten Mal da sind und jetzt schon etwas geschockt waren oder keine Christen sind, das Thema Geld geben ist immer ein bisschen schwierig und hat gleich so ein Gefühl von wegen hier der Typ da vorne oder die Gemeinde oder der Pastor oder wer auch immer möchte euer Geld haben. Dem ist nicht so. Wir wollen nicht euer Geld, Gott will auch nicht euer Geld, nicht dein hart verdientes Einkommen. Gott will dein Leben, will deine Umkehr. Das so als großer Merksatz vorneweg, wenn wir uns dann mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich möchte zu Beginn beten, dann lesen wir den Text, dann machen wir einen kurzen Exkurs im Thema der Zehnte und dann schauen wir uns den Text gemeinsam an. Herr, hab Dank für den Morgen, hab Dank, dass wir jetzt hier beieinander sein dürfen, hab Dank, dass du hier bist und dass du sprechen möchtest. Und ich bitte, dass du uns Ruhe schenkst und Konzentration, dass du ja, die richtigen Worte in mich hineinlegst und dass du klar sprichst durch das, was du damals den Israeliten aufgetragen hast und durch das, was du uns auch heute sagen möchtest. Amen. Ich lese den Text. Ich habe das an der Wand auch dabei. Schaut gerne mit in eure Bibeln, wenn ihr sie dabei habt. Malachi Kapitel 3, Abvers 6. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscharen. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr, das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass er euch den Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Herrscher. Was hat es mit diesem Zehnten auf sich? Das wollen wir uns anschauen. Der Zehnte heißt der Zehnte, weil die Logik dahinter ist, dass man den zehnten Teil seines Einkommens oder auch seines Bestandes abgibt an den Herrn. Also im Prinzip 10%. Man möchte jetzt gleich denken, man könnte auch den 20. geben, nur dass man es mal gehört hat, der 20. würde bedeuten, dass man weniger gibt. Der 10. sind wirklich 10% eures Einkommens. Und dieser 10. zieht sich quer durch die gesamte Bibel durch und kommt immer wieder vor. Und ich will mit euch mal so ein bisschen so einen historischen Abriss machen durch dieses Thema. Wir starten einmal vor dem Alten Bund, wir schauen uns den Alten Bund selbst an und wir schauen uns dann den Neuen Bund an, beziehungsweise die Zeit nach dem Alten Bund. Der 10. vor dem Alten Bund kommt zum ersten Mal bei Abraham. Da heißt es, nachdem Abraham gekämpft hat und Beute erworben hat, dass er den 10. seiner Beute an Melchisedek, eine etwas mysteriöse Person im Alten Testament, die auch irgendwann im Hebräerbrief mal wieder auftaucht, abgegeben hat. Das ist nicht das erste Opfer. Opfer gab es vorher schon. Das kennen wir bei Kain und Abel ganz am Anfang schon. Und auch der 10. ist kein rein biblisches Konstrukt. Das taucht in anderen Religionen, in anderen Staatsformen außenrum immer mal wieder auf. Das ist also nichts Spezielles und auch nichts, wo wir jetzt irgendwie sagen könnte, da gibt es diesen einen Moment, wo Gott sagt, ihr müsst mir den 10. geben grundsätzlich. Abraham hat das gleich am Anfang mal freiwillig getan. Später, einige Generationen später, tut Jakob das auch, nachdem er geträumt hat und im Traum von Gott Verheißungen bekommen hat, sagt er als Reaktion darauf, wenn Gott das tut, oder anders übersetzt vielleicht auch, weil Gott mir das versprochen hat, möchte ich ihm den 10. geben. Ob er das tatsächlich getan hat und in welcher Art und Weise, ist nicht berichtet. Vor dem Alten Bund, und das können wir in diesen Stellen gut sehen, ist das Geben des 10. immer situativ, also bezogen auf eine gewisse Situation. Das ist nichts, was die Leute kontinuierlich gemacht haben oder immer wieder oder jede Woche oder wie auch immer, sondern das ist halt mal passiert, wenn es irgendwie einen Anlass dazu gab. Das Geben des 10. war auch immer freiwillig. Es war immer eine Reaktion der Leute auf das, was Gott ihnen gegeben hat. Und es wurde nicht von Gott eingesetzt. Zumindest lesen wir davon nichts. Im Alten Bund war das Ganze anders. Im Alten Bund hat Gott den 10. vorgeschrieben. Und es gibt da tatsächlich nicht nur einen 10., sondern mehrere 10. Und ich möchte euch das einfach mal kurz lesen. Es gibt den 10. für den Stamm Levi. Zwei Ausschnitte, einmal aus 3. Mose Kapitel 27 und einmal aus dem 4. Mose Kapitel 18. Alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn. Sie sind dem Herrn heilig. Will aber jemand etwas von seinem 10. auslösen, der soll den 5. Teil darüber geben. Und was den ganzen 10. von Rindern und Schafen betrifft, von allem, was unter dem Hirtenstab hindurchgeht, soll jeweils das 10. Tier dem Herrn heilig sein. Man soll nicht untersuchen, ob es gut oder schlecht ist. Man soll es auch nicht vertauschen. Wenn es aber jemand irgendwie vertauscht, so soll es samt dem Vertauschten heilig sein und darf nicht ausgelöst werden. Und siehe, so habe ich den Söhnen Levis alle 10. in Israel zum Erbteil gegeben für ihren Dienst, den sie tun, den Dienst an der Stiftshütte. Die Abgabe dieser 10. oder diese 10. waren untrennbar mit dem Tempeldienst verbunden. Zum einen war sie für den Stamm Levi, der für den Tempeldienst ausgesondert war. Der Stamm Levi hat aber selbst auch den 10. gegeben, nämlich konkret für den Dienst am Tempel. Es war nicht so, dass der komplette Stamm Levi im Tempel gedient hat, sondern auch immer nur in Teilen. Es gab eine zweite Abgabe, eine Abgabe für Feste. Der 2. Zehnte war für diese religiösen Feste gedacht. Wir lesen das in 5. Mose Kapitel 26. Da heißt es, du sollst allen Ertrag deiner Saat getreu verzehnten, was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr. Und du sollst essen vor dem Herrn, deinem Gott, an dem Ort, den er erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, den 10. deines Korns, deines Mosts, deines Öls und die Erstgeborenen von deinen Rindern und Schafen, damit du lernst, den Herrn, deinen Gott, alle Zeit zu fürchten. Diese Abgabe war keine Abgabe im eigentlichen Sinne, denn sie wurde zum großen Teil von dem Spender selbst konsumiert. Sie diente primär dazu, die Festlichkeiten, die religiösen Feste, die von Gott eingesetzt wurden, auch wirklich festlich zu gestalten. Es sollte nicht so sein, dass die Israeliten dann zum Fest gehen und dann so sagen, ja gut, kann man mal so einen Döner rauslassen oder so, sondern da sollte wirklich im Überfluss gefeiert werden, ohne Sparsamkeit. Und mit so viel Überfluss, dass die Leute, die es sich nicht leisten konnten, auch mitfeiern können. Es gibt eine dritte Abgabe, das ist die Abgabe für die Armen. Und die sollte, anders als die anderen, jeweils nur im dritten Jahr gezahlt werden. Selbes Kapitel wie der fünfte Buch Mose, da heißt es, nach Verlauf von 3 Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrages von jenem Jahr aussondern und es in deinen Toren lassen. Da soll dann der Levit kommen, weil er weder Teil noch Erbe mit dir hat, und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren sind, und sie sollen essen und sich sättigen, damit dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hände, die du tust. Jetzt gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, wie man das Ganze aufaddiert und wie das Ganze zusammenpasst. Es gibt einige außerbiblische Quellen dazu, zum Beispiel das Buch Tobit, ein Bericht des Geschichtsschreibers Josephus und auch die Mischna, das war so eine Art zusätzliches Gesetzbuch der Juden, wo von diesen 3 separaten Abgaben berichtet wurde. Je nachdem, wie man das zusammenzählt, waren es also nicht wirklich 10%, sondern es waren 23,33, manche rechnen 22, irgendwas und vielleicht sogar ein bisschen weniger. Es war aber auf jeden Fall mehr als der Zehnte. Zudem kamen noch gesonderte Abgaben zu gewissen besonderen Anlässen oder abhängig von Sünden, die begangen wurden. Im Neuen Testament kommt der Zehnte fast gar nicht vor. Es gibt eine Stelle in Lukas 18, da gibt es das Gleichnis, in dem der Pharisäer zum Tempel geht und betet, wie toll er doch ist im Vergleich zu dem Zöllner, der hinten in Demut betet und sagt, ich gebe meinen Zehnten, schaut her, wie toll ich bin. In Matthäus 23, Vers 23 ist wohl die prägnanteste Stelle, in der Jesus aber eigentlich die Pharisäer verurteilt und sagt, dass sie Minze, Anis und Kümmel, also Gartenkräuter, verzehnten, aber vergessen, Recht zu üben. Da heißt es, Matthäus 23, Vers 23 ist es, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Jesus sagt hier, dass man den Zehnten geben sollte. Allerdings sagt er das zu Juden, zu einem Pharisäer, der im Alten Bund ist und für den diese Regelungen gelten. Dann, das habe ich schon mal erwähnt, dieser Melchisedek taucht im Hebräerbrief nochmal auf, auch im Kontext mit dem Zehnten. Aber da geht es überhaupt nicht um das Thema des Zehnten, sondern es wird nur erwähnt, dass Abraham den Zehnten gegeben hat und damit wird das Priestertum, das Jesus hat, diskutiert und so eine gewisse Rangordnung aufgebaut. Es ist also nur eine reine Erwähnung des Wortes. Es geht überhaupt nicht um dieses Thema. Ansonsten gibt es nichts. Kein Gebot, keine Aufforderung. Paulus, der sonst sehr, sehr viel schreibt, sagt kein einziges Mal, dass wir in irgendeiner Form den Zehnten geben sollten. Ich habe einiges dazu gelesen, habe versucht, mich schlau zu machen und die Frage zu stellen. Und ich bin zum Schluss gekommen. Ich glaube, das ist durchaus kontrovers, vielleicht auch hier, dass das Gebot des Zehnten für uns heute so nicht mehr gilt. Das ist ein Gebot des Alten Bundes. Und ich bringe mal mindestens 3 Gründe an, wieso ich das denke. Erstens, der Zehnte war vor dem Alten Bund nicht aktiv von Gott eingesetzt worden. Keiner hat den Zehnten, so wie wir es heute verstehen, in dieser Zeit dargebracht. Keiner. Zweitens, der Zehnte im Alten Bund war unmittelbar mit dem Opferdienst im Tempel verbunden. Dieser Opferdienst ist hinfällig für uns, weil wir das perfekte Opfer in Christus bereits haben. Der Zehnte diente da auch dazu, die spezielle Situation und die spezielle Aufgabe der Leviten sozial verträglich zu gestalten. Die Leviten haben im Neuen Bund diese gesonderte Stelle nicht mehr. Der Zehnte, und das ist der letzte Punkt für diesen, für den Alten Bund, war auch nicht nur der Zehnte, sondern es waren mehrere Zehnte. Und wenn wir das tatsächlich so nachahmen wollten, sollten wir wohl mehr als den Zehnten geben. Und drittens, der Zehnte wird im Neuen Testament kein einziges Mal als Gebot an Christen gerichtet. Paulus, und das ist für mich immer so ein guter Indikator, der sonst eigentlich fast alles anspricht, erwähnt das Thema als Gebot kein einziges Mal. Soll es jetzt heißen, dass wir nichts abgeben sollen? Nein, im Gegenteil. Aber das schauen wir uns gleich nochmal an, wenn wir uns den Text näher angeschaut haben. Bis hierhin behalten wir uns mal im Hinterkopf, dass der Zehnte als verpflichtende Abgabe für uns, so wie er damals gelebt wurde, nicht mehr gilt. Gut, Ende des Exkurses. Worum geht es eigentlich in unserem Text? Wir sind immer noch in Maleachi und ich reiße das nur kurz an, weil es wichtig ist für die Logik, die wir in dem Text sehen. Wir haben das letzte Mal schon gehört. Das Volk Israel ist in einem schläfrigen Zustand. Gott hat mittels seiner Propheten versprochen, dass er sein Reich aufbauen würde, dass Israel gesegnet wird, dass der Messias kommt. Aber seit Generationen ist nichts passiert. Einer nach dem anderen ist gestorben und keiner hat in irgendeiner Form die Erfüllung dieser Prophezeiungen gesehen. Die Israeliten sind nicht gänzlich abgewichen. Sie haben weiterhin den Tempeldienst verrichtet. Sie haben weiterhin so das Mindeste getan und äußerlich den frommen Schein bewahrt. Das war nicht so, wie es früher mal war, dass sie komplett weggerannt sind und in Götzendienst verfallen sind. Aber ihre Leidenschaft für Gott ist erkaltet. Sie sind nicht komplett weggerannt, aber sie haben Gott nichts mehr zugetraut. Sie haben nicht mehr geglaubt, dass Gott wirklich wirkt und sie haben Gott nicht mehr ernst genommen. Letztes Mal haben wir gesehen, dass sie Gott vorgeworfen haben, dass es ein Gericht aufschiebt oder es vielleicht gar nicht kommen würde. Der Vorwurf, der da implizit mit drin steckt, ist, dass Gott wankelmütig ist, dass er seine Versprechen nicht einhält, dass man sich nicht auf ihn verlassen kann. Und unser heutiger Text ist eine Antwort auf genau diesen Vorwurf. Es geht los mit: Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Das Wort für verändern hier betont gar nicht so sehr diesen theologischen Teil, dass Gott immer gleich ist, sondern es ist wirklich ein Wort, das sagt, ich bin nicht wankelmütig, ich ändere meine Meinung nicht die ganze Zeit. Wenn ich was sage, kann man sich auf mich verlassen. Ich bin kein Fähnchen im Wind. Die Prophezeiungen, die er damals gegeben hat, die gelten heute noch genauso. Und tatsächlich, wenn wir diesen folgenden Text lesen, werden wir feststellen, dass das, was gerade passiert, Teil der Prophezeiungen ist und genauso auch angekündigt wurde. Sein aktuelles Schweigen ist kein Vergessen der Prophezeiungen, kein Aufschieben, sondern es ist Teil seines Versprechens. Der zweite Teil des Verses hier ist sehr schwer zu übersetzen. Ich kann die Sprache nicht, deswegen kann ich da auch keine großen Kommentare dazu geben. Ich kann nur sagen, was sehr, sehr schlaue Leute dazu geschrieben haben. Einmal könnte man so übersetzen, wie es hier steht: Ich verändere mich nicht, deshalb seid ihr auch nicht zugrunde gegangen. Das wäre ein Rückbezug auf den vorherigen Dialog, ne? Dass Gott Gericht schickt, aber er sagt, ich verändere mich nicht, ich bleibe der, der ich bin, deswegen wird dieses Volk weiter bestehen, denn ich habe Prophezeiung, ich habe Versprechen an dieses Volk gegeben, die sind nicht hinfällig, auch wenn ihr untreu seid. Alternativ könnte man aber auch Folgendes übersetzen: Denn ich, der Herr, verändere mich nicht, aber ihr, Söhne Jakobs, verändert euch auch nicht. Und diese Übersetzung würde eher zu dem folgenden Vers passen, wo Gott sagt, dass die Israeliten seit den Tagen ihrer Väter von seinen Geboten abgewichen sind. Gemeint wäre dann: Ich bin nicht wankelmütig, ich vergesse meine Prophezeiungen nicht, aber das Problem ist, dass ihr euch auch nicht ändert. Ihr kommt meinen Aufforderungen nicht nach, ihr verharrt in eurem Ungehorsam. Egal, welche Variante der Übersetzung man hier wählt, beides ist gleichermaßen richtig. Gottes Volk geht nicht zugrunde, weil seine Erwählung feststeht. Und Gottes Volk sieht seinen Messias und seinen Segen nicht kommen, weil es sich unbeirrbar gegen Gott richtet. Und Letzteres wird deutlich, wenn man den Text weiterliest. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscharen. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, ist ein direktes Zitat aus Sacharja 1, Vers 3. Das ist so direkt, dass ich es gar nicht hier anwerfe, weil es wirklich der exakt gleiche Wortlaut ist. Gott ruft nicht zum ersten Mal sein Volk zur Umkehr auf. Kehrt um, dann werde ich mich zu euch wenden. Oder andersherum, das ist dann die logische Konsequenz, wenn ihr euch mir nicht zuwendet, werde ich mich euch auch nicht zuwenden. Das braucht euch dann aber bitte nicht wundern. Es gibt noch viel mehr Stellen, die das deutlich machen. Ich lese mal vor. Jeremia 4, Vers 1 bis 2, da heißt es: Wenn du umkehrst, Israel, spricht der Herr, wenn du zu mir umkehrst und wenn du deine Gräuel von meinem Angesicht entfernst, so brauchst du nicht mehr umherzuirren. Und wenn du in Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit schwörst, so wahr der Herr lebt, so werden sich die Heiden in ihm segnen und sich rühmen in ihm. Jesaja 59, ich habe Ausschnitte hier dabei, ich lese im Text ein bisschen länger. Da heißt es: Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Den Weg des Friedens kennen sie nicht, es ist kein Recht in ihren Spuren, sie machen sich krumme Pfade, keiner, der darauf geht, kennt den Frieden. Darum bleibt das Recht fern von uns und die Gerechtigkeit erreicht uns nicht. Wir warten auf das Licht und siehe da Finsternis, auf den hellen Tag, aber wir wandeln in der Dunkelheit. Wir tappen an der Wand wie die Blinden, wir tappen, wie wenn wir keine Augen hätten, wir straucheln am hellen Tag wie in der Dämmerung, unter Gesunden sind wir wie die Toten. Wir brummen alle wie die Bären und gurren wie die Tauben, wir warten auf das Recht, aber es ist nirgends, und auf Rettung, aber sie bleibt fern von uns. Denn unsere Übertretungen sind zahlreich vor dir und unsere Sünden zeugen gegen uns. Noch deutlicher kann man in eine Situation nicht hineinsprechen, wie es der Text hier in die Situation tut. Ihr wartet darauf, dass der Herr etwas tut, dann kehrt um, dann ändert euer Leben oder ihr werdet niemals sehen, dass der Herr seine Prophezeiungen erfüllt. Umkehr? Was für eine Umkehr? Wovon sollen wir umkehren? Wir machen doch alles richtig. Israel ist zu diesem Zeitpunkt geistlich so tot, dass es nicht mal sieht, wie schlimm seine Lage ist. Sie können nicht mal sehen, wie wenig sie Gott vertrauen, wie unehrlich sie ihm nachfolgen. Und so kommt Gott, macht ein Beispiel und versucht ihnen deutlich zu machen, wie schlimm es um sie steht. Und er fragt: Ist es richtig, dass man Gott bestiehlt? Kann man das machen? Dürft ihr das? Ist das okay? Man möchte meinen, dass es hier langsam klingeln könnte, aber anscheinend tut es das nicht. Und so fragen sie, wie Daniel das letzte Mal gesagt hat, so wie bockig, wie so ein kleines Kind: Worin haben wir dich denn bestohlen? Was ist denn dein Problem? Und die Antwort ist: In den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, das ganze Volk. Hier ging es wahrscheinlich konkret um den Zehnten für die Leviten, die wiederum den Zehnten in den Tempel bringen sollten. Anscheinend haben sie diese Abgabe nicht mehr richtig ernst genommen und sie haben zwar Abgaben geleistet, aber hier und da etwas gespart. Was für den einen oder anderen Israeliten vielleicht so eine Art Rundungsfehler war, der Zehnte ist auch schwer zu berechnen und da kann man vielleicht noch ein bisschen abrunden. Oder vielleicht eine pragmatische Lösung, weil man sich gesagt hat, die Priester machen ihr Ding auch irgendwie nicht richtig. Wieso sollte ich da mein Geld geben? Brauche ich ja nicht machen. Das ist ja auch Leistung und Gegenleistung. Wenn die ihren Teil nicht machen, brauche ich ja auch nichts geben. Das mag für die Israeliten vielleicht so gewirkt haben, aber für Gott war das nicht so. Das war für Gott kein Spaß. Wenn die Abgaben natürlich in irgendeiner Form für gewisse Dinge genutzt wurden und nicht direkt für Gott eingesetzt wurden, indem sie auf dem Altar verbrannt wurden, waren sie trotzdem eine Abgabe, die Gott angeordnet hatte. Es war das, was Gott sich ausgesondert hat, für sich selbst. Es war Gottes Vieh, es war Gottes Früchte des Ackers, es war Gottes Getreide, es war Gottes Geld. Und damit beraubten die Israeliten nicht primär die Leviten oder die Priester im Tempel, sondern alle beraubten Gott. Wovon sollen wir umkehren? Wir sind doch gar nicht so schlimm. Wirklich? Ihr beraubt mich. Ihr tut so, als wärt ihr mit mir im Reinen, aber gehorcht mir nicht und stehlt von mir. Und dann wundert ihr euch, wenn meine Prophezeiungen nicht in Erfüllung gehen, wenn ihr mein Eingreifen nicht sehen könnt. Ihr wundert euch, dass euch der Fluch trifft. Gemeint ist hier kein komischer Voodoo-Zauber, sondern der Fluch ist die negative Seite des Bundes. Wenn man den Bund überschreitet, gibt es eine Strafe. Ihr wundert euch, dass euch dieser Fluch trifft, während ihr offensichtlich den Bund nicht haltet. Beschwert euch im selben Augenblick, dass der Herr nicht zu seinem Wort steht und seine Prophezeiungen ignoriert. Das ist völlig abstrus, wenn man sich die Logik mal überlegt. Oder wie man heute vielleicht sagen würde, ziemlich wild. Und Gott dreht das Ganze nun um und sagt und fordert die Israeliten heraus und sagt, bringt den Zehnten ganz, das heißt vollständig, ohne Kompromisse, ohne faule Rundungsfehler, ohne sonst was, bringt den ganz in mein Vorratshaus. Damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch. Ihr glaubt nicht, dass ich meine Prophezeiungen halte. Haltet euren Teil ein und seht, ob ich meinen Teil einhalten werde. Ich werde euch Regen schenken. Wir lesen in Haggai, dass es zu der Zeit wohl Dürren gab und der Ertrag schlecht ausgefallen ist. Ich werde den Fresser, gemeint ist wahrscheinlich eine Heuschrecke oder Heuschreckenplage, die über die Felder gezogen ist und alles weggefressen hat, von euren Äckern und eurem Ertrag fernhalten. Und es wird euch so gut gehen und ihr werdet so viel Überfluss haben, dass alle außen herum sehen, dass ich euch segne. Man könnte hier fälschlicherweise meinen, dass Gott die Israeliten bestechen möchte. So von denen, ja, komm, gib mir noch bitte euren Zehnten, dann kriegt ihr auch was zurück. Ist doch toll. Aber es geht hier darum, dass Gott dem Vorwurf begegnen möchte, er wäre nicht zuverlässig. Die Segnungen sind längst versprochen und im Rahmen des Bundes garantiert. Das ist nichts Neues, das ist keine Nachverhandlung, sondern es ist was, was schon lange im Bund feststeht. Ihr glaubt Gott nicht, haltet euren Teil ein und ihr werdet sehen, wie Gott seinen versprochenen Segen gibt. Wenn Gott hier die Israeliten auffordert und ihnen damit explizit erlaubt, ihn auf die Probe zu stellen, ist das keine generelle Erlaubnis und auch kein Vorbild für uns. Ich möchte es nur kurz gesagt haben. Es kommt durchaus mal vor, dass Gott sich prüfen lässt. Wir sehen es zum Beispiel bei Gideon, der so ein Vlies auslegt. Wir sehen das bei Elia auf dem Berg Karmel in der Konfliktsituation mit den Baalspriestern. Aber grundsätzlich gilt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Auf der anderen Seite aber kann man sich voll und ganz auf das verlassen, was der Herr versprochen hat. Gott hält sein Wort. Worum geht es also? Die Israeliten sehen keine Veränderung, kein Reich Gottes, keinen Messias. Stattdessen leben sie unter fremder Herrschaft, erleben Dürren und Heuschreckenplagen und machen insgesamt einen bemitleidenswerten Eindruck. Und jetzt begehen sie einen entscheidenden Fehler. Sie suchen die Schuld bei Gott und nicht bei sich. Uns geht's nicht gut. Was für ein schwacher Gott. Wenn sie aber ernsthaft ihr eigenes Leben betrachtet hätten und neben den Segensverheißungen auch den Rest der Prophezeiungen gelesen hätten, wüssten sie, dass Gott exakt nach seinen Verheißungen handelt. Und er macht ihnen das deutlich am Beispiel des Zehnten, wo man sehr genau ablesen kann, wie sehr sich die Israeliten wirklich um ihren Gott scherten. Denn da kann man es direkt bemessen, man kann direkt sehen, erfüllen sie das, was Gott von ihnen möchte, oder tun sie es eben nicht. Und letztlich müssten sie sich eigentlich eingestehen, wir sind das Problem. Wir sind die Wankelmütigen. Wir bekommen es nicht auf die Kette. Aber du, Herr, du veränderst dich nicht. Auf dich ist Verlass. Was genau bedeutet es heute für uns? Ich bin in meiner Vorbereitung über viele Predigten zu diesem Thema, zu dieser Stelle gestolpert und nach in vielen Fällen nach feinster Eisegese, ja, das ist das Gegenteil von Exegese, die Auslegung, und Eisegese ist das Hineinlegen von Dingen, war oftmals die Konsequenz, wie sieht es mit deinen Finanzen aus? Gibst du deinen Zehnten? Wenn du in deinem Leben Probleme siehst und Gott dir keine Heilung, keine finanzielle Freiheit oder Ehre, Ruhm, Anerkennung schenkt, dann wahrscheinlich, weil du nicht genug Glauben hast. Und Glauben zeigt sich darin, dass du loslässt und einen Samen säst. Und Samen säen heißt, Geld in den Klingelbeutel werfen. Und das im Optimalfall so, dass es nicht klingelt, sondern ordentlich raschelt. Und dann erzählt man danach so eine schaurig glatt geschliffene Story von irgendeinem Schuhputzer damals in Amerika, in der ganz schlimmen Wirtschaftskrise, der fast nichts hatte, aber trotzdem seinen Zehnten gegeben hat und dann Millionär geworden ist. Amen. Diese Auslegung verfehlt den Inhalt des Textes völlig. völlig und führt uns ganz gefährlich nah in die Richtung des Wohlstandsevangeliums, indem es uns suggeriert, dass wir Gott für materiellen Gewinn bestechen könnten. Gott wird auf eine gewisse Art und Weise zum Automaten. Oben der Zehnte rein und unten Reichtum, Gesundheit, Familie oder sowas raus. Aber so funktioniert es nicht. Gott hat seinem Volk Israel Versprechen im Rahmen des Bundes gemacht. Und diese Versprechen gelten nicht für uns. Gott wird uns nicht das Land Israel geben, damit wir jetzt darin wohnen. Er wird uns auch unsere Nachkommen nicht so zahlreich wie den Sand am Meer machen. Genauso wenig wird uns Christen generell Reichtum, Gesundheit oder ein entspanntes Leben versprochen, eher im Gegenteil. Wir können also nicht so tun, als würden wir irgendwas von uns aus erfüllen oder irgendwie was tun, damit wir dann von Gott all das bekommen, was wir hier in unserem Leben gerne hätten. Was können wir also lernen? In unserem Exkurs am Anfang habe ich argumentiert, dass der Zehnte für uns heute nicht mehr gilt. Und ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Der eine oder andere mag jetzt vielleicht so erleichtert aufgeatmet haben und gesagt, dann ist das teure Auto vielleicht doch noch drin. Für einen anderen kann es natürlich auch sein, dass der Zehnte eine recht entspannte Sache ist, weil 10%, je nachdem, wie viel man halt so verdient, muss ja nicht unbedingt wehtun. Ich gebe meinen Zehnten und dann ist Gott zufrieden. Dann kann ich mit dem Rest machen, was ich für richtig halte. Dann kann ich mir sinnlos teure Autos, Schmuck, Klamotten, riesige Villa oder teure Urlaube leisten. Aber das ist weit gefehlt. Gott verlangt von uns nicht unseren Zehnten, er verlangt unser ganzes Leben. Er verlangt alles. Ich habe ein paar Stellen mitgebracht. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. 1. Korinther 6, 19 bis 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Jesus selbst ist auf diese Erde gekommen und hat deine und meine Schuld am Kreuz bezahlt und Frieden geschaffen zwischen uns und Gott. Er hat sein Leben gegeben, sein Blut vergossen, um uns zu erkaufen für sich selbst und zu seiner Ehre. Wir sind im Dienst, an anderer Stelle würde es heißen, wir sind Sklaven eines allmächtigen Gottes, der uns so sehr liebt, dass er selbst das Gericht auf sich genommen hat, das uns galt. Was heißt das konkret für Finanzen? Für den einen sind 10% vielleicht existenzbedrohend viel. Es bleibt sowieso nichts übrig am Ende des Monats und wenn ich jetzt 10% abgeben soll, ganz schlimm. Für den anderen sind 10% nichts. Das merkt er nicht einmal. Gott sein ganzes Leben geben, kann natürlich auf diesem finanziellen, dieser finanziellen Ebene stattfinden, muss es aber nicht. Und das Finanzielle muss auch nicht hier jedes Mal in die Gemeinde getragen werden oder zum Pastor oder sonst was. Es geht darum, dass wir mit unserem Leben, mit dem, was wir haben, mit dem Geld, das uns anvertraut ist, mit der Zeit, mit der Energie, der Kraft, den Fähigkeiten, so umgehen, dass wir Gott ehren. Konkret kann es bedeuten, dass Gastfreundschaft zu üben, Leute einzuladen. Es kann bedeuten, einem anderen in der Notlage finanziell auszuhelfen. Es kann Unterstützung beim Gemeindehausumbau sein, sei es, indem man Geld gibt oder tatsächlich hier ist und mit anpackt. Es kann bedeuten, auf eine Beförderung zu verzichten, weil man weiß, dass die Beförderung dazu führt, dass man weniger Zeit hat, die man für Gott einsetzen kann. Es kann bedeuten, auf der Arbeit freimütig von Gott zu erzählen, obwohl man weiß, dass das die Beförderungs- und vielleicht Aufstiegschancen oder Gehaltsentwicklungschancen dämpfen könnte. Und lass mich nochmal einen Schritt zurückgehen. Gott will nicht dein Geld. Gott braucht deine Almosen nicht. Ihm gehört ohnehin alles. Aber Gott will dich. Er will, dass du dein Leben hier aufgibst. Deine selbstsüchtigen Ziele, deine Ambitionen, deine Wünsche und dein Leben ganz auf ihn ausrichtest. Nicht, weil du musst, weil es irgendwo im Bund festgeschrieben ist, dass so und so viel Geld abgegeben werden muss, sondern weil du erkannt hast, dass dein Retter so viel mehr wert ist als alles, was diese Welt jemals bieten könnte. Und dafür gibt es hier auf der Welt erstmal nichts, außer dem Versprechen, Matthäus 6,33, dass Gott sich um uns kümmert, wenn wir sein Reich vorne anstellen. Kein Regen vom Himmel, kein Zurückhalten des Fressers, kein Frieden hier auf Erden, keine Millionen. Und das ist auch gut so, denn diese Welt, Alfred hat es eingangs schon gesagt, wird zugrunde gehen. Das wird zugefaltet werden, das wird weggepackt werden. Das ist nichts, nichts hier wird Bestand haben. Das ist wie so ein Monopoly-Spiel, wo man sich reinsteigert und das schöne Hotel kauft auf der Prinzregentenstraße oder sowas, nur um es dann am Schluss wieder in die Schachtel zu packen. Völlig wertlos am Schluss. Wir haben eine längerfristige Perspektive, einen ewigen Lohn in der Ewigkeit, neben der dieses Leben hier so verschwindend gering ist, dass es einfach nicht ins Gewicht fällt. Paulus hat es verstanden und hat gesagt, Philipper 1, Vers 21, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Das, was ich hier noch auf der Erde habe, die Zeit, die mir hier gegeben ist, die Ressourcen, die mir hier gegeben sind, die möchte ich einsetzen für Jesus. Und mein Gewinn, mein Ziel ist erst dann, wenn ich hier diese Erde verlasse. Wenn ich mir unser Leben hier anschaue, dann fällt es mir oftmals schwer, die Parallelen zu den Israeliten zur Zeit Malachis nicht zu sehen. Wir sind so auf dieses Leben fixiert, oft so eingeschlafen in unserem Christsein, dass wir, wenn wir nicht gerade eine Frau betrügen oder offensichtlich sonst wie sündigen, auch fragen würden, worin sollen wir denn umkehren? Wenn wir Gott doch eigentlich genau das vorenthalten, was ihm voll und ganz gehört, nämlich unser Leben. Wir tun so, als ging es hier in diesem Leben um alles. Dabei ist das hier im Vergleich zur Ewigkeit nichts. Wir wundern uns über mangelndes geistliches Wachstum, während wir mehr Zeit mit Online-Shopping, Innenarchitektur, YouTube, Netflix oder sonst was verbringen, als mit Gottes Wort. Wacht auf! Es liegt eine Ewigkeit vor uns. Gott schläft nicht, seine Verheißungen sind nicht vergessen. Diese Welt wird gerichtet werden. Und du wirst, jeder Einzelne hier, wird eines Tages vor seinem Schöpfer stehen und sich rechtfertigen müssen. Rechtfertigen dafür, wie wir mit diesem Leben, mit den Ressourcen, die Gott uns gegeben hat, umgegangen sind. Und wenn du mit seinem Blut erkauft bist, wenn du wirklich Christ bist, dann wirst du die Ewigkeit bei ihm verbringen. In Herrlichkeit, Friede und Freude. Jede Entbehrung, jede Träne, die hier vergossen wird oder die du hier vergossen haben wirst, wird dann weggewischt werden. Wird keine Rolle mehr spielen. Lebt in dieser Realität, mit dieser Perspektive. Hört auf, euch hier Schätze zu sammeln und euer Reich aufzubauen und Reichtum zu begehren. Sammelt euch Schätze im Himmel. Gebt euer Leben hier für Christus und bekommt dafür ewigen Lohn. So wie die Israeliten damals stehen wir auch vor der Entscheidung, zu Gott umzukehren oder in unserem alten Leben zu verharren. Anders als die Israeliten dürfen wir aber wissen, dass wir, wenn wir denn wirklich durch Jesu Tod am Kreuz erkauft worden sind, voll und ganz erkauft sind und dass wir nicht aus Zwang umkehren müssen, dass uns nicht das Gericht droht, sondern dass wir aus Dankbarkeit und mit frohem Herzen umkehren dürfen, dass wir unser Leben sinnvoll gestalten können. Und wir haben es in der Hand, unser Leben nicht voller Kompromisse und kraftlos zu leben und zu verschwenden. Gott hat uns alles gegeben, was wir zum richtigen, echten und wertvollen Leben brauchen. Ich will mit zwei Fragen schließen, die ich hier an die Folie mitgebracht habe. Die lasse ich kurz stehen und danach wollen wir im Lobpreis darauf antworten. Steht dann gerne zum Lobpreis mit auf. Die zwei Fragen. Gott will dein Leben. Erstens, hat er das gerade? Und zweitens, was hält dich davon ab, ihm dein Leben ganz zu geben?